Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Liebe Sarah, hast du Probleme?
Herr Dr. Mike, ja.
Ich
vermute, wir alle.
Wir alle, ne?
Ja, sonst wäre es ja irgendwie auch langweilig, ne?
Weißt du, was uns Hundebesitzer im wahrsten Sinne, also wenn man jetzt mal ganz, ganz ehrlich ist, auch eint?
Was?
Dass wir den Hund, aber das darf natürlich nie jemand erfahren, ein Stück weit auch vermenschlichen.
Ich fürchte, du hast recht.
Hallo Sarah, da sind wir doch schon beim richtigen Thema, oder?
Mhm, voll. Mhm. Gutes Thema.
Gutes Thema. Hatten wir noch nie. Auch, also wir haben das immer mal angerissen und es war uns immer peinlich und wir haben es sofort wieder weggeduckt.
Ist ja irgendwie immer wieder mal Teil eines Problems, ne? Das haben wir schon immer mal erwähnt, aber eine ganze Folge hat das, glaube ich, noch nicht bekommen.
Nee, da müssen wir uns jetzt einmal Seelenstriptease machen und auch mal von uns ein paar Dinge preisgeben vielleicht. Die wildesten Geschichten von Sarah und Mike heißt diese Folge, wo wir Hunde vermenschlichen oder vermenschlicht haben. Boah, ich kann vielleicht die Liste, ich weiß nicht, ob das eine auf eine Folge reicht, um ehrlich zu sein, aber es geht uns ja nicht anders als anderen auch.
Ja, klar. Natürlich. Ja, ja, ich meine, das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch irgendwie so eine Problematik in der ganzen Hundewelt und Hundeerziehung, dass man immer denkt, dass irgendwer das so super gut kann. Und eigentlich ist das nicht so. Eigentlich sind wir ja alle Menschen. Mit Fehlern und Fehler, die Fehler machen auch und das ist auch okay so.
Bevor wir da in den Deep Talk einsteigen, wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Super schön. Meine Tochter Leni ist auf Klassenfahrt gefahren. Heute Morgen hat sie sich auf den Weg gemacht und hat, und das fand ich halt total schön, das war mein Hundemoment der Woche, die hat gestern Abend und heute früh die Hunde nochmal ganz besonders viel, also ist das erste Mal ganz alleine 3 Tage weg und ohne Kontakt zu uns aufnehmen zu können. Na, das ist das Besondere daran, weil ich glaube, alleine nur weggehen ist das eine, aber zu wissen, man kann nicht nochmal irgendwie mit der Mama telefonieren oder sowas, ist schon besonders. Und ja, und heute früh hat sie halt, wir waren quasi fast mit den ganzen Koffern zur Tür raus, da hat sie wirklich auf dem Absatz einmal gehört, ich muss noch einmal die Hunde knuddeln. Und sie hatte die schon mehrfach verabschiedet, aber sie ist wirklich noch einmal zu jedem Hund und hat dem was ins Ohr geflüstert und gestreichelt und die Hunde, die mögen das ja sowieso alle sehr gerne und haben das wohlwollend mitgemacht, aber ich fand das war so dieses, ich verlasse jetzt mein Zuhause, ich muss noch einmal eine Ladung Hund mir abholen. Ich brauche noch einmal eine, wir müssen noch einmal, die Hunde müssen mir noch einmal Sicherheit geben. Und also ich fand das einfach irre schön. Ein
super Moment.
Ja, ich fand es einfach total schön. Ich fand es total schön, dass sie sich nicht zu mir umgedreht hat. Ich meine, das hat sie später am Bus schon, aber in dem Moment hast du richtig gemerkt, dass sie sie brauchte in dem Moment tatsächlich einfach ihre Hunde. Und das, ganz wunderschöner Moment.
Wenn man Kinder hat und die kommen gut klar mit den Hunden und sind da auch irgendwie eng mit denen, dann gibt es solche Momente. Ich kenne es auch. Aber es ist auch irgendwie rührend, vor allen Dingen, weil es uns ja dann meistens in so Momenten erwischt, wo wir gar nicht damit rechnen, dass das passiert. Und dann ist es aber aus welchen Gründen auch immer für ein Kind dann plötzlich wichtig, genau in dem Moment. Und dann braucht es auch immer eine Zeit. Und ich stelle auch immer fest, manchmal ist es ja auch so ausgerechnet in Situationen, wo es schnell gehen muss. Und dann sich dann auch wirklich die Ruhe zu lassen für solche Momente. Das kenne ich jetzt irgendwie auch hoch und runter. Sich zu disziplinieren und das einfach auch darauf einzugehen und ernst zu nehmen. Nicht einfach nur so, ach komm, machen wir später, sondern dann ja, den Raum zu geben, das auch stattfinden zu lassen.
Ja, wenn es gerade geht. Aber also gerade Leni neigt dazu, auch morgens vor der Schule nochmal sich eine Ladung Ronja abzuholen. Und dann muckelt die sich dazu ihr aufs Sofa. Und ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr, muss jetzt echt los. weil das ist auch nichts, wo man sagen kann, ja, passt schon, kommst halt um 10 nach 8 in die Schule.
Das stimmt, ja.
Das geht dann nicht. Und aber auf der anderen Seite muss man es ja auch einfach nur mal so aufnehmen ins Repertoire und sehen, dass das Kind diese das für sich als wie sagt man in der Psychologie, ich weiß gar nicht, wie man da sagen würde, dass das Kind für sich einfach das als einen der Bausteine für das eigene Wohlbefinden nutzt. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass das zur Verfügung steht. Ich freue mich total, dass wir auch Hunde haben, die das geben können. Das kann auch nicht jeder oder möchte auch nicht jeder Hund geben. Mhm. Was auch echt okay ist und respektiert werden muss. Aber wir haben jetzt auch noch das Glück, dass alle drei Hunde, ich würde fast sagen, die Kinder deutlich mehr lieben noch als die Erwachsenen. Das ist schön.
Sehr schöner Moment, wirklich. Wirklich schöner Moment. Und jeder, der Kinder hat, kriegt es bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch mit. Mhm.
Wie war denn deiner?
Voll ähnliche Richtung. Wilder allerdings.
Das Kind ist ja auch kleiner, es darf wilder sein.
Ach so, deshalb. Dann habe ich endlich die Erklärung dafür. Nein, es war gestern Abend. Und aus dem Off war es jetzt so, dass also unsere Tochter und die Hunde sind dicke, aber es gibt eben dickere und gibt dünnere Beziehungen. Was auch völlig normal ist. Und mit Bella ist es eng, aber es ist so, man tastet sich noch irgendwie aneinander ran. Nach wie vor ist es so, dass Bella ganz safe so über die eine oder andere hektische Bewegung irgendwie nicht so damit nicht richtig gut klarkommt und vorsichtig ist einfach. Und gestern war, glaube ich, so ein bisschen ein Game Changer, weil sie wahnsinnig viel Spaß aneinander hatten. Sie hat so einen Gummiball mit so einer Schnur dran, so einen Wurfball irgendwie. Also Bella nicht unsere Tochter. und den hat unsere Tochter genommen und rannte los. Und der Hund hinterher. Und ich habe wirklich meine Tochter oft lachen hören, aber so extrem noch nie. Und Bella stand irgendwie so daneben, die hat es irgendwie, du hast das Gefühl, sie wollte gar nicht so richtig an den Ball, weil sie gemerkt hat, wie viel Spaß das ist. Also nicht für sie unbedingt, aber für unsere Tochter. Und das ging wirklich so die ganze Zeit so. Und dann habe ich gedacht, so, aber so funktioniert das Spiel nicht. Ihr müsst schon miteinander spielen. Und dann wurde ich gefragt, ja, wie geht das? Dann habe ich das gezeigt. Da hatten beide überhaupt keine Lust drauf.
Also, ich wollte gerade sagen, war das nicht vielleicht sogar schon das Spiel?
Das
ne?
war das Spiel.
Das war das, ne?
Das war das Spiel. Und ich Idiot, habe dann gedacht, naja, es muss ja gegenseitig sein. Aber das ist ja gegenseitig gewesen. Und auch Bella hatte total Lust irgendwie da drauf. Und es ging bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde.
Ach, wie schön.
Und das endete dann damit, dass meine Tochter dann auch wirklich müde war und dann auch irgendwie kurz irgendwie mal hinfiel. Und wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht ist es jetzt ganz gut, das Spiel mal abzukürzen. Aber es war so schön, weil du einfach gemerkt hast, irgendwie beide haben Spaß daran. Und da entsteht gerade noch ein Stück mehr zwischen diesen beiden. Und das ist einfach toll zu sehen insgesamt. An dieser Situation zeigt es, dass es eine Entwicklung ist. Und dass diese Beziehung und das Tolle auch ist, dass alle Seiten vorsichtig miteinander sind. Also es gibt auch zwischen Pelle und meiner Tochter so dieses Agreement, wenn er mit der Pfote so macht, dann ist es nicht mach weiter, sondern es ist eher so, ich halte dich ein bisschen auf Abstand. Das versteht sie auch und geht nur in Situationen zu Pelle, wo es für beide okay ist. Beim Kater ist es genauso, da hat sie gelernt, der hat halt im Zweifel auch
Krallen.
Die er drin lässt meistens, aber in manchen Situationen piekt es so ein bisschen. So, das reicht schon aus. Und dieses vorsichtige Abtasten ist eigentlich genau das, was ich feier ohne Ende, weil somit hast du halt einfach, kannst du ja davon ausgehen, dass einfach alles so kommt, wie es sein muss und dass du gar nicht groß eingreifen musst, sondern es passiert. Also es ist keine Kind-Hund-Situation, wo du ständig auf der Hut sein musst, dass da nicht irgendwas los ist. Sondern es ist ein vorsichtig, natürlich bin ich trotzdem dabei, aber es ist trotzdem auch so, dass man mit sehr viel Ruhe das machen kann und sehr viel Klarheit, dass da nichts groß passiert. Und das ist Solange es so ist, bin ich auf jeden Fall super happy.
Ich glaube, du hast ja jetzt auch was Wichtiges gesagt. Diese Vorsicht, das ist ja die Voraussetzung dafür, dass dieses Verhältnis sich entwickeln darf, ne? Ja. Dafür sind wir jetzt dann zuständig als die Beobachter und die Verantwortlichen, dass wir dafür sorgen, dass für beide Seiten immer alles passt. Aber das Verhältnis, was entsteht zwischen den Kindern und den Hunden, ist total einzigartig. Und ich glaube, wir müssen das aushalten, dass das anders ist als mit uns. Wir müssen das auch aushalten, dass es vielleicht besser ist als mit uns. Ich glaube, das fällt manchen Leuten auch schwer zu sehen, dass ein Kind möglicherweise ein engeres oder gebundeneres Verhältnis zu dem Tier hat als man selbst. Ich glaube, man kann einem Kind gar kein größeres Geschenk machen, außer man achtet nicht darauf, dass das gut ist. Weil ich glaube, es kann halt in beide Richtungen total anders. Wenn ich es nicht im Griff habe, wenn ich es nicht im Blick habe und es nicht gut ist, dann kann es richtig gefährlich und doof werden. Mhm. Aber wenn es funktioniert und wenn das Kind sich drauf einlässt, der Hund sich drauf einlässt und beide nur voneinander profitieren, dann entsteht dort etwas völlig Einzigartiges.
Ja.
Und also ich beobachte das gerade jetzt, wo die Kinder, also weißt du, vorher war das mehr so ein Nebeneinander, miteinander auch, aber vor allem eher nebeneinander und hier und da punktuell hat man da mal was miteinander gemacht. Jetzt zwischenzeitlich, besonders von meiner älteren Tochter, die ist jetzt 10 und das ist jetzt so ein Alter, wo sie unheimlich viel Gedanken sich macht über die Hunde, über sie hat wirklich ab Tag 1 unheimlich intensiv mit diesen Tieren zusammengelebt. Die war in Situationen, in die eigentlich kein Kind reinkommt, ob das jetzt ein 40-hündiges Rudel in einer Tagesstätte ist oder irgendwelche Workshops, wo ich sie mitgeschliffen habe oder in der Hundeschule. Die hat das echt mit der Muttermilch aufgesaugt, dieses Thema. Und jetzt, wo sie 10 ist, jetzt sehe ich, dass sie eine Kompetenz hat, die ich nicht habe, weil ich damit nicht groß geworden bin. Ich habe meinen ersten Hund bekommen, da war ich 15. Ich habe vorher einfach nur richtig viel Bock drauf gehabt. Du konntest mich kaum von einem Hund fernhalten, weil ich das immer schon einfach unfassbar super fand. Aber ich habe das nicht erlebt. Ich bin nicht mit Hunden groß geworden. Und jetzt sehe ich den Unterschied. Also ich sehe das, was meine Tochter, ohne drüber nachzudenken, an Fähigkeiten mit sich trägt, das musste ich mir hart erarbeiten und lernen. Und sie hat das einfach. Sie hat das in sich. Das ist wie eine weitere Fremdsprache. So wie Kinder Französisch oder Englisch lernen, kann sie halt Hund. Und das ist wow. Also ich finde das halt einfach, finde es einfach mega cool.
Ich weiß nicht so richtig, wo der Link ist, aber es gibt ihn natürlich auch, dass wir auf der anderen Seite manchmal Probleme bekommen, wenn wir zu sehr in unserer Family-Bubble sind, wenn wir zu sehr in diesem Rhythmus sind, Hunde sind mit uns und wir selbst sind diejenigen, die die Grenzen ein bisschen aufweichen und der Hund darf immer mehr und der Hund nimmt einen Raum ein, nicht nur innerhalb einer Familie, wo er vielleicht über die Grenzen des Hundedaseins sein darf. Und ich glaube, bei älteren Menschen, wir haben ein Riesenproblem mit Alterseinsamkeit. Oder wir haben aber auch auf der anderen Seite übrigens ein Riesenproblem, die Zahlen gehen wahnsinnig nach oben, ein Problem mit einer Generation Z, nämlich, die sich wahnsinnig einsam fühlt. Und Einsamkeit ist etwas, was sowieso per se schlimm ist, aber wenn du einen Hund an der Seite hast, dann projizierst du viele Dinge einfach auch in diesen Hund hinein. Und ich kenne auch Menschen, die in einer Beziehung übrigens einsam sind und deshalb ein Hund oder zwei Hunde da sind, damit diese Einsamkeit kompensiert wird innerhalb des Konstrukts. Und dann passieren Dinge, wo ein Hund plötzlich einen Raum einnimmt, den man vielleicht nicht unbedingt zugestehen sollte. Und da mal an dich die Frage, gibt es so Momente, wo du dich fragst, vermenschliche ich da einen meiner drei Hunde vielleicht ein bisschen zu sehr? Und wo würdest du sagen, ist es auf jeden Fall überschritten, das Level, das Normale?
Also ich weiß, dass es viele Bereiche gibt. Also anders. Das Vermenschlichen, das Wort Vermenschlichen ist ja schon eigentlich etwas, was man einmal überdenken muss auch. Ne? Was bedeutet das denn, Vermenschlichen? Weil wenn man vermenschlicht, dann, oder wenn wir von Vermenschlichen sprechen, dann gehen wir ja so letztendlich hin und sagen, der Hund hat ähnliche Fähigkeiten oder Gefühle wie wir und gehen mit ihm um, als wäre er ein Mensch. Ich glaube, dass das an vielen Stellen auch total richtig ist, weil der Hund absolut ganz oft sehr ähnlich fühlt und denkt wie wir. Von daher ist das in dem Moment keine Vermenschlichung, sondern ein Erkennen von Fähigkeiten und Kompetenzen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass die Strukturen und die gerade das soziale Miteinander unter Hunden anderes ist als unter Menschen. Aber das Verhältnis zwischen Mensch und Hund ist ja auch ein anderes als zwischen Hund und Hund. Das heißt, es ist ja auch zu einem gewissen Teil, finde ich, in Ordnung, dass ich mit einem Hund nicht so umgehe, wie ein Hund mit einem Hund umgeht. Ich bin ja auch kein Hund, sondern ein Mensch. Das heißt, ich behandle meinen Hund so, wie ein Mensch jemanden behandelt. Mhm. Das heißt, ich vermenschliche nicht, sondern ich verhalte mich menschlich. Mhm. Und das finde ich wiederum, ist ja in Ordnung, weil ich bin ja auch ein Mensch. Und ich muss nur halt aufpassen, dass ich meinem Tier damit nicht schade. Und ich glaube, da ist der Moment, wo man eine Grenze ziehen muss. Ich finde nicht, dass wir sagen sollten, alles, was menschlich und nicht hündisch ist, darf nicht stattfinden. Weil viele Dinge, die menschlich sind und für einen Hund zur Geltung kommen können, für den Hund total gut sein auch. Und der kann sich damit sehr wohlfühlen und gut damit zurechtkommen, ohne irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. Es ist nicht, weil es ein menschliches Verhalten ist oder eine menschliche Art ist, mit dem Tier umzugehen, dass es unbedingt auch schädlich ist. Ich glaube, hier ist der Moment, wo wir halt genau hingucken müssen, wann schadet es denn dem Tier und wann, oder mir, ne? Und wann ist es halt einfach auch etwas, was in Ordnung ist, weil es ist ja auch kein innerartliches Verhältnis, sondern eben ein zwischenartliches Verhältnis. Und so geht der Hund ja mit mir auch anders um als mit Artgenossen. Also ein Hund würde ja, es wäre ja schräg und wir würden wahrscheinlich den Hund als verhaltensauffällig wahrnehmen, wenn er sich seinem Menschen gegenüber so verhält wie einem Artgenossen gegenüber. Stimmt's? Wir erwarten ja auch von dem Hund, dass er mit uns anders umgeht als mit anderen Hunden. Der Hund darf uns zum Beispiel nicht korrigieren. Richtig? Artgenossen ja. Darf er oder soll er ja sogar korrigieren. Und viele Dinge, die der Hund mit uns tut oder nicht tut, würde er aber mit einem anderen Hund machen. Das heißt also, der Hund verhält sich ja auch uns gegenüber anders. Verstehst du, wie ich das meine? Total. Das heißt, unser Verhältnis sollten wir vielleicht auch einfach mal in eine Klammer setzen und einfach nur schauen, was ist gesund, gut. Und das trifft auch nicht auf jedes Mensch-Hund-Verhältnis zu, weil jeder Hund ist anders, jeder Mensch ist anders. Und jetzt müssen wir uns vielleicht einfach in erster Linie mal anschauen, was müssen wir tun, um gut miteinander zurechtzukommen?
Das ist sowieso immer die Kernfrage. Und da gibt es ja nur einen Punkt, nämlich Erziehung, Erziehung, Erziehung und einfach auch sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle Hilfe zu holen. Aber ich weiß zum Beispiel auch, vom Ding her ist es ja völlig klar, dass wenn du dich entschieden hast, dein Hund darf mit aufs Sofa. Und jetzt kommt jemand und möchte sich auch auf das Sofa setzen. Und der wird weggeknurrt. Dann gibt es ja tatsächlich auch Menschen, die sagen, ja, dann muss der Partner halt oft auf die andere Seite der Couch. Der Hund war zuerst hier. Da geht das ja los bei solchen kleinen Alltagsszenen, die sich dann auch verselbstständigen. Und es geht ja darum auch, dass diese Verhaltensweisen, unsere erstmal, auch oftmals zu Missverständnissen führen und aber auch so, dass der Hund nicht mehr genau weiß, wo bin ich jetzt eigentlich richtig? Woran bin ich denn jetzt eigentlich? Und vom Ding her würde jetzt wahrscheinlich jeder sagen, ja, aber das ist eine Szene, die ich jetzt gerade beschreibe, die darf so nicht sein. Natürlich darf sie so nicht sein. Aber hier sind ja irgendwie dann auch Kräfte am Werk, wo wir selber, obwohl wir selbst wissen, dass es nicht gut ist, manchmal so entscheiden. Mhm. Und daraus entstehen Probleme, die teilweise auch weitreichend sein können. Ich habe entstanden aus genau dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, hat mal eine Bekannte zu mir gesagt, wir haben gerade wirklich einen richtigen, richtigen Krach innerhalb der Ehe, weil wir viele Sachen haben so schleifen lassen oder den Hund so vermenschlicht haben, dass der zwischen uns geraten ist. Also, dass der Hund zwischen uns geraten ist. Und dass die Verhaltensweisen, die wir an den Tag gelegt haben oder wofür wir gesorgt haben, jetzt unsere Probleme werden, weil wir die Grenzen nicht klar gemacht haben. Und das wurde wirklich ein Problem, weil der Hund teilweise aggressiv wurde.
Ja, und hier, genau an diesem Punkt, finde ich, kann man gut sehen, dass wir eben nicht vermenschlicht haben. Weil würdest du das einem Menschen zugestehen? Also du sitzt auf dem Sofa und setzt sich ein anderer Mensch neben dich. Ein Kind, ein Erwachsener, ist egal. Jetzt kommt eine dritte Person, dein Partner, deine Ehefrau, dein Ehemann kommt dazu und jetzt sitzt dieser andere Mensch neben dir, wer immer es ist, und fängt an, den voll anzufauchen und den zu beleidigen und sagt, hau ab, du Arsch. Hm. Würdest du jetzt daneben sitzen bleiben und sagen, ja, aber dann ist das ja fürs Film, finde ich, total okay.
Natürlich nicht.
Du würdest doch sofort aufstehen und sagen, sag mal, was ist mit dir kaputt?
Ja.
Und das wäre ja menschlich, stimmt's? Ja. So, ja. Was machen wir jetzt aber mit unserem Hund? Jetzt sind wir halt, und das ist nämlich das Ding, überfordert. Das ist nämlich die Wahrheit. Wir sind nämlich nicht, wir vermenschlichen unseren Hund nicht, sondern wir sind überfordert damit, den Hund vernünftig zu positionieren.
Mhm.
Und auch hier, das ist nicht Erziehung, sondern Beziehung, um die es hier geht. Wir führen keine gesunde Beziehung in diesem Moment. Das Beziehungsarbeit wäre ja zu sagen, wenn du mit mir in eine Beziehung, mit mir in ein Verhältnis gehen möchtest, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, wenn du in meiner Gunst stehen willst, dann nur zu bestimmten Bedingungen. Und wenn du dich so verhältst, dann bist du raus.
Mhm.
Und hier ist Beziehungsarbeit notwendig. Weil offensichtlich haben wir ja eine Schwierigkeit mit unserem Verhältnis zueinander, weil irgendwie ist das ja missverständlich. Der Hund denkt, er könnte sich so verhalten. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also heißt, wir haben gerade in erster Linie mal ein Kommunikationsproblem. Und wir reden viel zu wenig mit unserem Hund. Also, und damit meine ich natürlich nicht verbalisiert. Ich meine nicht, setz dich hin und red mit deinem Hund. Wir interagieren viel zu wenig. Wir positionieren uns zu wenig. Wir sagen zu wenig, was wir wollen, und wir machen es zu wenig deutlich. Außerdem gibt es viel zu wenig Konsequenzen für Verhalten. Und das ist menschlich. Menschlich ist nämlich den ganzen Tag aufs Maul fallen als Kind. Du rennst von einem Problem ins andere. Du kriegst nur Ärger, ständig. Du hast mit einem Edding das Sofa angemalt. Katastrophe, gibt's richtig Rambazamba. Du hast in der Küche auf dem Tisch während des Essens mit einem Auto gespielt. Dabei ist das Glas umgekippt auf das neue Kleid deiner Mutter. Es gibt richtig Ärger.
Ja.
Also eigentlich als Mensch lernst du ja von Tag 1 an, wie muss ich mich in einer Gesellschaft, wie muss ich mich verhalten, um relativ problemlos durchs Leben gehen zu können. Also wie schaffe ich das in einem Gefüge von vielen individuellen Persönlichkeiten und Individuen, Menschen und Tieren, wie schaffe ich das, problemlos da durchzugehen und nicht in Konflikte unnötig zu geraten? Und das wird mir gezeigt. Das wird mir gezeigt durch meine Eltern, durch meine Geschwister, durch Freunde, durch fremde Kinder auf dem Spielplatz, durch fremde Kinder im Kindergarten. Später auf der weiterführenden Schule muss ich mich mit meinem Lehrer kloppen um Noten oder um Verhalten oder Fehlstunden oder was auch immer. Im Freizeitbereich, im Sport, in meinen Hobbys. Ich muss ständig gucken, wie weit kann ich gehen, wie kann ich mich verhalten, wie darf ich mit Menschen reden, wann komme ich, dann kommen meine ersten Beziehungen mit anderen Menschen und da muss ich auch gucken, was, wie mache ich das, jemanden nicht zu verletzen und trotzdem für mich einzustehen. Also als Mensch bin ich ja ständig damit beschäftigt, irgendwie in der Gesellschaft meinen Platz zu finden. So, das tue ich ja in ganz vielen Bereichen. Und einem Hund gestehen wir das nicht zu. Wir gehen her, holen den Hund in unser Haus und dann lassen wir den in diesem luftleeren Raum und fangen an, darüber mit anderen Menschen am besten sogar darüber zu philosophieren, warum er sich verhält, wie er sich verhält, aber ohne in die Handlung zu gehen. Also erstens, ich verlange eigentlich nichts von dem Hund groß. So, und wenn ich was verlange und der dann nicht innerhalb von 0,nix das umsetzt, dann ist der gestört. Und dann suche ich vielleicht noch in der Rasse oder dann suche ich vielleicht noch in der Vergangenheit des Hundes oder ich gucke beim Züchter und vielleicht hat da auch irgendwo alles so ein bisschen seine Rolle gespielt. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch diejenige, die den ganzen Tag zuständig ist, meinem Hund zu helfen, seinen Platz zu finden. Und wenn ich ihm dabei nicht helfe, dann brauche ich auch nicht erwarten, dass der entspannt und friedlich und ruhig. Und dann, weißt du, und dann geht's dann immer um Unterordnung und Sitz und Platz und Rückruf und die ganzen Leute, die in der Hundeschule sich voll einen abkrampfen und zu Hause ist Halligalli in der Bude. Ja, weißt du, wenn das zu Hause schon gar nicht funktioniert, das ist ja auch nochmal ganz ehrlich, wenn du es nicht schaffst, zu Hause auf deinem Sofa zu sitzen und dein Hund blökt nicht jeden an, der in den Raum kommt, dann ist das deine Baustelle Nummer eins. Dann geht es nicht um Sitz und Platz und Rückruf. Dann geht es erstmal wirklich darum, du kannst das ja noch nicht mal schaffen, dass der in deinem Zuhause sich nicht benimmt wie ein Vollassi. Ihr müsst unbedingt miteinander reden. Ihr habt echt Klärungsbedarf, du und dein Hund. Ja, und wenn dein Hund dich nicht respektiert und sich ständig in dir in den Weg stellt und dich anpöbelt, anrempelt und vielleicht sogar nach dir schnappt, und alle deine Grenzen nicht respektiert und dann müsst ihr miteinander reden. Es stimmt was nicht mit euch. Und die Herausforderung ist halt total individuell. Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Der Mensch vergleicht sich ständig mit allen Leuten um ihn herum. Und das ist ein ganz großes Problem. Es ist ein richtig dickes, großes Problem, dass die Leute permanent gucken, wie es bei anderen läuft. Und dann kommen diese anderen Ärsche und geben noch die Kacktipps immer permanent ab. Und die haben einen ganz anderen Hund. Und dann sind die aber so Klugscheißer und gucken noch auf dich herab. Ja, du hast ja deinen Hund überhaupt nicht im Griff. Ja, also da hast du aber in der Erziehung irgendwas falsch gemacht, wenn er sich so verhält. Also das lasse ich meinem Hund einfach mal gar nicht durchgehen. Ja. Komm, halt die Klappe, geh nach Hause, lass mich mal mit meinem Problem alleine, weil ich habe einen anderen Hund. Und mein Hund, der diskutiert vielleicht auch einfach viel länger und beharrlicher. Und vielleicht hat mein Hund auch so krasse Baustellen innen drin in sich, dass er sich gar nicht öffnet für eine Diskussion mit mir. Vielleicht muss ich überhaupt, um mit meinem Hund ins Gespräch gehen zu können, schon ganz viel vorarbeiten. Und deswegen, wir müssen unbedingt aufhören, uns zu vergleichen. Das sollten wir wirklich, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, auf andere zu blicken und sich darüber zu erheben. Oder sich unter den sich selber klein zu kochen und zu sagen, oh, wie schaffen die das denn alle und ich und mein Hund und das funktioniert gar nicht.
Ein wesentlicher Punkt finde ich auch. Ich finde, es kommt ein zweiter Aspekt dazu, wenn es um Vermenschlichung von Hunden geht, nicht ehrlich zu sich zu sein. Und das ist was ganz elementar ist, in meiner Welt zumindest, dass wir uns ein Stück weit auch, wenn wir einen Hund haben, und ich glaube, da ist niemand so richtig von frei, dann ist das natürlich auch so ein Wohlfühloase, ne, mit dem Hund zusammen. Hier lebt den einen oder anderen, der einfach wirklich fast eine gewisse Sucht entwickelt hat, mit dem Hund die ganze Zeit draußen zu sein, weil es einfach dieses Me-Time-Gefühl, ich und mein Hund, und man ist dann irgendwie in dieser wohligen Bubble bei der bösen Welt da draußen und bei den ganzen Problemen, die man so hat. Und innerhalb der Familie ist es noch mal mehr. Ich merke das auch hier so. Immer mal wieder. Und was so fehlt ist, ich glaube, damit haben vielleicht sowieso der ein oder andere Probleme, ehrlich gegenüber sich selbst zu sein und sagen, nee, eigentlich nicht cool, was ich hier mache. Eigentlich wissen wir es und machen es trotzdem. Das sind Situationen wie zum Beispiel dem Hund was irgendwie vom Tisch zu essen zu geben, weil man irgendwie denkt, dass man ihm damit was Gutes tut und sich selbst. dass wenn alle am Tisch sitzen, dass natürlich der Hund dann auch was zu fressen kriegt. Auch gerne am Tisch. Da gibt es jede Menge Situationen mehr, jeden Tag. Und das müssen ja nicht immer so die Riesenprobleme sein, die dadurch entstehen. Das reicht ja schon, wenn der Hund die ganze Zeit am Tisch sitzt oder zwischen den Füßen oder unterm Tisch oder, keine Ahnung, hektisch hin und her tippst und tappst, weil er irgendwie glaubt, vielleicht gibt's ja dann doch noch irgendwie was zu fressen. Vielleicht fällt doch noch was ab. Das sind so die Alltagsgeschichten, die ungefähr wirklich jeder kennt. Und das ist was, wo ich immer wieder denke, wären wir ein bisschen ehrlicher zu uns selbst, würden wir, wenn wir die Dinge schon sehen, sie auch verändern, gäbe es die Probleme gar nicht so richtig. Aber irgendwas ist in uns, das sagt, ach, diesen Moment, einmal kann ich den noch genießen. Und einmal finde ich es noch, und einmal, ich weiß, doof, ich muss daran arbeiten oder ich muss es abstellen, aber es geht im Moment gerade nicht anders. Und das ist sowas, was für mich der Türöffner ist, für viele ganz kleine Probleme. Nochmal, es muss gar nicht unbedingt immer die Tatsache sein, dass der Hund mir auf der Nase rumtanzt, alle in der Familie beißt und auf dem Tisch steht. Es sind die kleinen Momente, die auch nervig sein können und die auch unangenehm sind. Ist es cool, andere Situationen? Ist es cool, einen Hund auf seinem Schlafplatz dann auch immer wieder noch zuzudecken und hier nochmal die Decke einzuschlagen und noch da die Decke einzuschlagen und der Hund dreht sie weg und man denkt, ach, es ist doch zu kalt, ich lege die Decke doch nochmal drüber. Weißt du, also auch solche Situationen, wo du dann so denkst, ehrlich, der Hund hat Fell, er ist hier drin. Und wenn er die Decke schon wegstrampelt bei unserem Kind, würden wir es nie tun. Dann würden wir sagen, dem ist zu warm, lass mal die Decke weg. Aber nein, der Pfiffi muss dann die Decke doch nochmal drüber gedribbelt kriegen und nochmal in die Ecken rein und um die Schulter rum, damit ihm nicht kalt ist, dem armen Tier.
Aber du merkst ja schon, dass das ja Therapie für dich selbst ist. Und das ist ja... Das müssen wir jetzt aber auch mal ein bisschen festhalten.
Naja, aber
festhalten,
das ist eine Form von Therapie. Oder?
Ja, aber der Hund ist Therapeut. Der Hund ist Therapeut. Das kann mir kein Mensch anders sagen. Wir haben den Hund, weil er uns gut tut. Der ist eine Therapie für etwas. Für irgendeine Lücke, der füllt irgendeine Lücke, der füllt irgendeine Leere. Oder er gibt uns etwas, was wir sonst nicht haben. Vielleicht auch einfach... was der Hund beispielsweise für mich auch total ist, er ist ein gnadenlos ehrliches Feedback. Und der ist nicht verfälscht, der ist nicht link, der lügt mich nicht an. Für mich ist das etwas sehr Wertvolles, was wir unter Menschen immer in Frage stellen. Ich kann meinem Hund, ich vertraue meinem Hund nicht, was sein Verhalten angeht, darum geht's nicht, sondern ich vertraue meinem Hund, was unser Verhältnis angeht. Der ist total ehrlich zu mir. Weil mein Hund sich mir gegenüber unsicher verhält, dann ist das total ehrlich. Dann hat er mir gegenüber eine Unsicherheit und dann muss ich mich fragen, warum das so ist und dann kann ich da was dran machen, nicht, bla bla bla. Aber erstmal ist das sehr ehrlich. Wo ich bei Menschen nie weiß, ist das, was der Mensch mir zeigt, authentisch und ehrlich oder nicht? Und so jeder Mensch weiß das, dass andere Menschen Schauspieler sein können. Heißt nicht, dass sie es sind, aber wir alle fragen uns immer, ist dieses Verhältnis zu diesem anderen Menschen ehrlich? Ist alles das, was ich sehe von diesem anderen Menschen echt? Weiß ich alles über diesen anderen Menschen? Aber diese Fragen stelle ich mir bei meinem Hund nicht. Mein Hund ist total also der ist echt. Und das ist ja schon eine Sache, warum diese Hunde diesen Stellenwert für uns haben. Weil wenn wir das einmal geblickt haben, ja, dann ist das, ich bin auch süchtig danach. Ich bin absolut süchtig danach. Ich finde das extrem wohltuend. Ich finde das extrem bereinigend zu wissen, wo ich dran bin bei jemandem. Finde ich total super. Finde ich richtig schön und angenehm. Außerdem, wenn ein Hund mir sagt, ich habe gerade keinen Bock auf dich, dann kann ich das gut annehmen. Es ist super ehrlich. Und ich weiß, der Moment kommt, wo er wieder Lust auf mich hat. Andersrum kann ich das meinem Hund gegenüber ja auch sein. Wann kannst du denn mal zu deinem Partner oder einem Freund sagen, du, ich habe heute gar keinen Bock, dich zu sehen? Ja, wann kannst du das? Also ich kann mir das nicht erlauben, da habe ich ein Riesenproblem. Also ich muss das, entweder muss ich mir eine Ausrede einfallen lassen, das heißt also, ich werde lügen, oder aber ich muss das aushalten und trotzdem ins Verhältnis mit dem anderen Menschen gehen, obwohl ich eigentlich heute dafür keine Kraft hatte oder keine Lust, einfach auch keine Lust hatte auf ein Verhältnis zu einem anderen Menschen, aber ich muss das irgendwie entweder aushalten oder lügen. Mhm. Beim Hund ist das anders. Dem Hund kann ich sagen, geh. Mhm. Jetzt nicht. Mhm. Deswegen sage ich, ein Hund ist ein Therapeut, weil ein Hund gibt uns die Möglichkeit, selber echt zu sein und zu erleben, was es ist, ein echtes Verhältnis zu haben zu jemandem, was ganz ehrlich ist. Und das, finde ich, ist das absolut Besondere daran. Und diese Sachen, wie du sie jetzt eben geschildert hast, zum Beispiel mit diesem Zudecken oder das Füttern bei Tisch, das schadet mir erstmal nicht. Das schadet erstmal auch meinem Verhältnis zu dem Tier nicht. Ich sollte halt immer darauf achten, ob das dem Tier gut tut. Wie du schon sagst, wenn es dem Hund heiß ist, dann verdammt, lass die Decke da weg. Ne? So, was soll der Mist? Wenn es dem Hund scheißegal ist und du hast Freude daran, den zuzudecken, dann bitte tu das. Das ist in Ordnung. Von mir aus. Also ich bin auf die Idee beispielsweise selber noch nie gekommen. Ich mache das immer dann, wenn die krank sind, also nach einer OP, wenn die unterkühlt sind, weil der Kreislauf nicht in Gang kommt, dann decke ich die Hunde tatsächlich auch zu. Und wenn sie die dann wegstrampeln, dann merke ich, dann sind sie jetzt wieder in Fahrt gekommen und es ist okay. Aber das ist ja auch das Bedürfnis, jemanden zu umsorgen. Und ich kann mir, ich sag's mal, wie es ist. Also ich habe jetzt zwei kleine Kinder, die ich von morgens bis abends betuttel. Ne? Seid ihr warm genug angezogen? Habt ihr genug gegessen? Habt ihr denn schon Obst gegessen? Hast du ausreichend getrunken? Creme dich bitte ein, zieh den Sonnenhut an, zieh die dicke Jacke an, zieh den Schal an, zieh die Handschuhe an. So, und wenn die irgendwann weg sind, die beiden, kann es sein, dass ich in ein Loch falle. Dann bin ich froh, wenn ich Hunde habe. Weißt du, wie ich meine? Also wir dürfen auch bescheuert sein, wenn wir dem Tier damit nicht schaden. Und so das Leberwurstbrot für den total übergewichtigen Dackel, das darf nicht sein. Das ist nicht okay, weil hier schade ich dem Tier wirklich.
Ja, total.
Ne, das ist nicht in Ordnung. Total. Aber einen Hund zudecken oder, ich sag mal, ein bisschen überfürsorglich zu sein, wenn wir sonst keine Probleme haben, bitte. Und das ist halt der Punkt. Wir müssen aufpassen, wie viel Aufmerksamkeit tut dem Hund und unserem Verhältnis gut. Weil wenn ich jetzt einen Hund habe und ich beispielsweise, ich habe so Hunde. Alle drei meiner Hunde sind so. Wenn ich die zu Hause den ganzen Tag anhimmeln würde und jederzeit, wenn die kommen, mich ihnen zuwenden würde und ich immer für die da wäre und die zudecken würde und ihnen Futter vom Tisch geben würde und überhaupt, dann würde ich draußen richtig hart auf die Fresse fallen mit denen. Mhm. Weil die würden draußen sagen, du, wir sind dich eh derart satt. Und dass du uns vergötterst und anhimmelst, das wissen wir, dafür müssen wir eh nichts tun. Und deswegen fahren wir jetzt hier mal schön Alleingang. Und wo du bist, das ist uns gerade mal egal, weil wir wissen genau, wenn wir wiederkommen, dann wirst du uns wieder anhimmeln. Aber wir müssen um das Verhältnis mit dir uns keine Sorgen machen. Das würde mir auf die Füße fallen. Und das ist das, was man den Leuten zu denken geben muss. Es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, einen Hund zuzudecken, sondern vielmehr, was denkt dein Hund dann über dich? Und du musst halt darüber nachdenken, dass ihr in einem permanenten Verhältnis seid und das wird immer wieder abgefragt von dem Hund. Der schaut immer wieder, wie ist die Stimmung mir gegenüber? Was muss ich tun? Und ich sag mal so, wenn ich bei Tisch sitze und ich die Ronja zu mir rufe und ihr was vom Tisch gebe und sie dann wieder wegschicke und sie dann geht und sich hinlegt und sich nicht wagt, wiederzukommen, wenn ich sie nicht rufe, dann habe ich es mir verdient, sie auch mal bei Tisch füttern zu dürfen. Weil wir haben offensichtlich in unserer Basisarbeit gut vorgearbeitet, sodass Ronja weiß, dass ich entscheide, wann sie zu mir kommt, wann es was vom Tisch gibt und wann auch Schluss ist und sie wieder geht. Dann haben wir das ja bereits besprochen und dann kann ich es mir auch erlauben zu sagen, ich habe hier einen Rest in meinem Teller, den würde ich jetzt gern einem meiner Hunde geben. Und dann rufe ich diesen Hund und dann bekommt er das. Dann kann ich das mir erlauben. Dann brauche ich mir aber auch keine Sorgen machen, dass ich in Frage gestellt werde oder meine ganze Erziehung den Bach runtergeht. Es ist was anderes, wenn ich das nicht kann, wenn ich meinem Hund nicht sagen kann, jetzt hör auf, geh und leg dich. Und mein Hund permanent mich wieder in Frage stellt. Und das ist gerade bei diesem Beispiel mit dem Betteln und Füttern bei Tisch ist ein schönes Beispiel, weil da sind Hunde sehr beharrlich, weil die oft einfach sau verfressen sind und unser Essen super gut riecht. Deswegen ziehen die da ihre Nummer echt gut durch. Und wenn du es nicht schaffst, einem Hund zu sagen, das hörst du sofort auf und gehst dich in deine Ecke legen, dann solltest du den definitiv nicht mehr vom Tisch füttern, weil dann hast du scheinbar noch du hast noch was zu tun mit deinem Hund.
Umgekehrt finde ich es auch wieder spannend, wenn Menschen irgendwie, was Menschen selber für eine Wahrnehmung haben, wann Vermenschlichung des Hundes stattfindet. Ich hatte nämlich zum Beispiel innerhalb der Familie neulich eine große Diskussion. Da wurde die Grundsatzentscheidung getroffen, der Hund darf nicht ins Schlafzimmer, weil das zu sehr vermenschlicht ist. Dachte ich so, gut, was hat das jetzt mit Vermenschlichung zu tun? Weil geht einfach nur darum, wo darf der Hund erstmal sein und wo darf der Hund nicht sein. Wenn man entscheidet, dass er nicht im Schlafzimmer sein darf, dann bedeutet das aber auch, dass der Hund, wenn er das nicht sein darf, die wahrscheinlich eine Aufgabe übernimmt, nachts. Je nachdem auch, was es für eine Rasse ist. Und wuppsdiwupps war es so, dass genau dieses Familienmitglied sagte, boah, die Hunde, die bellen, sind zwei, die bellen immer die ganze Nacht. Total nervig. Ich kann die doch nicht mit ins Schlafzimmer lassen. Und ich sagte, ja, aber warum bellen sie denn? Weil irgendwas los ist draußen und du sperrst sie aus. Und das bedeutet für sie, dass sie eine Aufgabe haben. Sie können nicht davon ausgehen, dass du, wenn du als Rudelführer deine Rolle immer übernimmst, dann können sie sich jetzt im Moment nicht sicher sein, dass du aufpasst, weil du bist nicht da. Also machen sie das. Und egal, was da draußen los ist, ob ein Reh über im Garten ist oder was auch immer, natürlich werden sie dann im Zweifel Bescheid sagen. Also ist vielleicht deine Wahrnehmung, dass das die Vermenschlichung der Hunde ist, gar nicht so unbedingt richtig. So ist es vielleicht ein Unterschied dann auch nochmal, ob du einen Hund mit ins Bett nimmst, du ihm die Decke drüber ziehst und ihm noch eine Wärmflasche unterschiebst. Dann könnte man vielleicht eher von Vermenschlichung reden. Aber du musst dir halt auch der Konsequenz klar sein. Also erstmal ist es eine Definitionssache. Ich würde sowas nie einordnen als Vermenschlichung des Hundes, wenn er nicht im Schlafzimmer sein darf. Und zweitens muss man sich über die Konsequenz auch bewusst sein. Eben das, was der Hund dann eben macht, im Zweifel.
Nämlich beziehungsweise dann zumindest, da musst du dich halt drum kümmern, weil es ist ja auch kein Ding zu sagen, okay, der Hund soll nicht mit ins Schlafzimmer, er soll aber auch nicht nachts anfangen da zu arbeiten. Das heißt, ich habe erstmal für eine Zeit X kurze Nächte und stehe halt immer wieder auf, gehe zum Hund und sage ihm, nein, lass ja, das mal das bleiben. Also das sind aber jetzt so die Sachen, wo ich sage, das muss jetzt jeder sich selber erarbeiten auch ein Stück weit. Ne? Das ist so wie wenn ein Hund vor der Eingangstür liegen darf, weil er sich da wohl, oder du sperrst einen Hund in den Hausflur von mir aus und er meldet dann, wenn jemand an die Tür kommt. Da, weißt du, also muss ich jetzt sagen, man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen, aber man kann auch sagen, ich sehe es jetzt als Challenge, als Herausforderung und renne dann einfach in meinen Flur und kläre das mit dem und bespreche das mit dem. Das kann ja auch sehr effektiv sein für unser Verhältnis, das zu besprechen. Wenn ich dafür die Energie habe und die Ausdauer, dann ist das auch in Ordnung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel die ganzen Hunde, die mit in Geschäfte genommen werden durch ihre Halter, ne? Also wenn ich ein Geschäft habe, also eins mit Kundenverkehr und ich nehme meinen Hund dort damit hin, dann wird das nur gehen, wenn wir vorher besprochen haben, dass jedes Mal, wenn einer reinkommt, da kein Alarm ist. Und das muss halt eben erarbeitet und trainiert werden. Und das funktioniert ja in den allermeisten Fällen auch sehr gut. Also man kennt ja diese Hunde, die irgendwo in irgendeinem Geschäft in irgendeiner Ecke liegen und pennen und die juckt das null, wie die Tür auf und zu geht. Aber das haben sie ja gelernt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mit der Idee zur Welt gekommen sind. Und darum geht es nämlich bei allem, was wir tun. Also ich muss sagen, persönlich empfinde ich das überhaupt nicht als vermenschlichten Hund in mein Schlafzimmer zu nehmen. Weiß ich jetzt nicht, wo das jetzt was, also Das ordne ich überhaupt nicht in die Kategorie mit ein.
Ich auch nicht. Ich habe das auch nicht verstanden. Aber
ja, gut. Aber ich kenne natürlich aber sehr viele Menschen, die sagen, im Schlafzimmer will ich den Hund nicht haben. Vielleicht aus hygienischen Gründen oder weil der schnarcht oder weil der mich nervt oder was auch immer. Oder ich will halt meine Ruhe in meinem Schlafraum haben oder keine 100 Körbchen. Wie auch immer, ist auch egal. Das ist total okay, den Hund nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, aus egal welchem Grund. Aber natürlich muss ich dann Sorge tragen, dass dann hinter der Tür vom Schlafzimmer auch nicht Bambule ist. Und dann muss ich mir das eben auch wiederum erarbeiten und mich dort positionieren. Und aber das ist halt, was ich ganz oft beobachte, und das finde ich so menschlich, aber also nicht vermenschlichend dem Hund gegenüber, obwohl doch auch teilweise schon, aber vor allem dieses Überbewerten von allem, das sehe ich so viel. Das beobachte ich gerade bei jungen Hunden oder bei Ersthundehaltern mit jungen Hunden. Puh, da musst du als Hundetrainer ja auch irgendwie, ich sag mal, oftmals ganz schön durchatmen, wenn dann jede Bewegung, jeder Atemzug, jeder Blick des Hundes direkt absolut dramatisch bewertet wird. Und da wird sonst was reininterpretiert. Also ich habe so oft Leute gehabt, die mit einem völlig, absolut ganz normalen Hundeverhalten zu mir kamen und da war schon eine ganze Geschichte reininterpretiert, warum der das macht und die Vergangenheit, die dazugehören müsste, plus was da jetzt in Zukunft alles draus wird. Und dieser arme Hund, der saß da einfach und war nur Hund. Und du stehst daneben und denkst, okay, stopp mal ganz langsam. Also erstmal muss ich verstehen, wie du auf diesen Gedanken kommst, um dann dir zu helfen, nochmal andere Gedanken dir machen zu können dazu. Und das ist sehr, sehr, sehr menschlich. Also ich finde, das ist etwas typisch Menschliches, in alles nochmal was rein zu interpretieren, was vielleicht einfach gar nicht so viel Bedeutung hat.
Ich überlege gerade, aber das ist tatsächlich wirklich immer und immer wieder auch die Frage der Wahrnehmung. Und es ist so spannend eigentlich, dass vieles einfach so eine Interpretationsfrage ist. Und das macht das Ganze natürlich auch auf der einen Seite bunt und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es immer eine gute Idee, dann auch vielleicht wieder verrückt auf den Punkt zurückzukommen, sich doch nochmal irgendwie Support zu holen. Also entweder einen Podcast zu hören oder dann wirklich mal einfach in die Hundeschule zu gehen und zu sagen so, hey, es ist ja nicht immer so, dass in einer Hundeschule nur trainiert wird, sondern dass man da auch Fragen stellen kann, verrückterweise. Und das ist manchmal so, klingt jetzt so super lame und einfach, aber macht das ruhig mal. Einfach gerade dann auch, wenn man sich unsicher ist, wie weit kann ich denn gehen oder was ist denn vielleicht wirklich Vermenschlichung und wodurch kommen diese Probleme zustande? Und deshalb kann ich nur noch einmal sagen, sucht euch einen guten Hundetrainer. Vielleicht eine Hundetrainerin. Gibt es auch übrigens in Köln. Und
ha, runter wie Öl geht das.
Sarah, ich danke dir für heute. Das war eine schöne Folge. Ich glaube, das ist noch nicht auserzählt, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und war aber mal ein erster Aufschlag zur Vermenschlichung von Hunden. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine Decke habe. Ich glaube, der Bella ist kalt.
Ja, dann viel Spaß damit, vielleicht noch ein bisschen in Schlaf bürsten.
Ja, das mache ich wohl, vielleicht. Danke für heute, wir hören uns nächste Woche wieder.
Da freue ich mich sehr drauf. Bis nächste Woche, Mike.
Bis dann.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.